Die Schriftlesung von heute ist aus Richter 6, die Verse 25 bis 40. Und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm: Nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und haue das Aschera-Standbild um, das dabei ist, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf dem Gipfel dieser Bergfeste durch die Aufschichtung einen Altar. Und nimm den zweiten Stier und opfere ein Brandopfer mit dem Holz des Aschera-Standbildes, das du umhauen wirst. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und machte es so, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Weil er sich aber vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, dies bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Als nun die Leute der Stadt am Morgen früh aufstanden, siehe, da war der Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Standbild dabei umgehauen. Und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem neu erbauten Altar geopfert worden. Da sprachen sie zueinander: Wer hat das getan? Und als sie forschten und nachfragten, wurde gesagt: Gideon, der Sohn des Joas, hat es getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas: Gib deinen Sohn heraus. Er muss sterben, weil er den Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Standbild daneben umgehauen hat. Joas aber sprach zu allen, die bei ihm standen: Wollt ihr für Baal einen Rechtsstreit führen? Wollt ihr ihn erretten? Wer für ihn einen Rechtsstreit führt, der soll bis morgen sterben. Ist er Gott, so soll er einen Rechtsstreit für sich selbst führen, weil sein Altar niedergerissen ist. Von dem Tag an nannte man ihn Jerubbaal, indem man sprach: Baal führe mit ihm einen Rechtsstreit, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Als sich nun alle Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens vereinigt hatten und herübergezogen waren und sich in der Ebene des Jezreel lagerten, da rüstete der Geist des Herrn den Gideon aus, und er stieß ins Schofarhorn. Und die Abisriter wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgten. Und er sandte Boten in ganz Manasse umher, und auch sie wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgen sollten. Und er sandte Boten nach Aser und Sebulon und Naphtali, die zogen ihn auch entgegen. Und Gideon sprach zu Gott: Wenn du Israel durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, siehe, so will ich ein Wollvlies auf die Tenne legen. Wenn der Tau nur auf dem Vlies sein, der ganze Boden ringsum aber trocken bleiben wird, so werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand erretten wirst, wie du gesagt hast. Und es geschah so, denn als er am anderen Morgen früh aufstand und das Vlies ausdrückte, da konnte er Tau aus dem Vlies pressen, eine ganze Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott: Dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, dass ich nur noch einmal rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit dem Vlies. Das Vlies allein soll trocken bleiben und Tau liegen auf dem ganzen übrigen Boden. Und Gott machte es so in jener Nacht. Allein das Vlies blieb trocken und Tau lag auf dem ganzen übrigen Boden. Das Wort unseres Herrn: Glückselig sind die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Amen. Dank sei dem Herrn.
So, ja, guten Abend auch von mir. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Christoph und ich bin einer der Leiter von diesem Gottesdienst hier am Mittwochabend. Und ja, wir machen heute weiter, wie ich es letzte Woche angekündigt habe, mit dem Gideon. Und für die, die letzte Woche nicht da waren, eine kleine Rekapitulation, was passiert war. Wir hatten gehört letzte Woche, dass das Volk Israel, Gottes Volk, bedrückt wurde von den Midianitern. Die Midianiter, das war ein Nomadenstamm und der ist immer wieder zur Erntezeit eingefallen ins Land Israel, um es zu plündern und zu verheeren, wie der Text letzte Woche gesagt hat. Und der eigentliche Grund dafür, das ist jetzt nicht irgendwie Zufall oder halt die Boshaftigkeit von den Midianitern, sondern der Grund, warum das immer wieder passiert ist über 7 Jahre, der lag in Israels Gottlosigkeit, im Götzendienst. In Kapitel 6, Vers 1, da hatten wir es gelesen, weil Israel tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und das ist so ein Kreislauf in dem Buch Richter, der immer wieder passiert. die Israeliten geraten in Götzendienst. Gott lässt es zu, dass sie von ihren Feinden geschlagen werden, unterdrückt werden. Und wenn sich das Volk besinnt, wenn es wieder zu Gott schreit und ruft, dann erweckt er Rettung. Und Israel hatte also zu Gott geschrien und Gott hatte einen Propheten geschickt und der hatte eine einfache Botschaft für die Israeliten. Der hat sie zurückgewiesen auf den Ursprung von ihrer Befreiung und Erlösung, als sie damals vor vielen Jahren von Ägypten in das gelobte Land geführt wurden von Gott. Auf diese Grundpfeiler, auf diesen Gott, der sie erlöst, auf den sollten sie sich zurückbesinnen. Und dass er sie retten würde, das hatte Gott auch in einem Bund verbürgt. Aber diesen Bund, den hatten die Israeliten hier mal wieder, muss man leider sagen, verlassen. Aber der Gideon, um den es hier geht, der Held von dieser Geschichte sozusagen, der hatte eine Reformation, eine Erneuerung erlebt. Gott ist ihm ganz neu begegnet. Und ja, in der letzten Woche haben wir dann von dieser sozusagen persönlichen Bekehrung von Gideon gehört und von seiner Berufung zum Retter für Israel. Das war sozusagen eine Sache innen drin oder wenn man will, zwischen Gott und Gideon sozusagen. Und heute, da geht's jetzt nach außen. Da werden andere merken, was da im Gideon drin passiert ist. Und so ein bisschen wie bei der Reformation ist es auch hier. Ne, zur Zeit der Reformation, da wurde das so aus den alten Quellen gespeist. Man hatte Gottes Wort wiederentdeckt. Und das ging dann innen los, in den Reformatoren hat das was angestoßen und ist dann nach außen regelrecht explodiert und hat, man kann sagen, die ganze Welt verändert. Sozusagen aus den Quellen von innen nach außen. Das ist sozusagen der Weg. Und nach diesem ersten inneren Schritt, da müssen jetzt zweite Schritte folgen. Und die tut der Gideon hier in dem Text heute. Und diese zweiten Schritte, wenn man will, die wollen wir uns heute anschauen. Und bevor wir das tun, wollen wir uns erstmal klar machen, in welcher Umgebung Gideon diese Schritte denn eigentlich tut, weil die Umgebung, in der Gideon hier ist, die ist unserer heute gar nicht so unähnlich. Weil wie war denn die Lage? Wir können nochmal Kapitel 6, Vers 13 uns anschauen, aus dem Text von letzter Woche. Da heißt es, als der Engel des Herrn, also als Gott selbst Gideon erschienen ist und ihn berufen hat, da hat Gideon so ein bisschen zweifelnd zurückgefragt, kann man sagen, in Vers 13. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn dies alles getroffen und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Genau, wo sind all die Wunder, von denen die Väter ihren Kindern noch erzählt hatten? Und daraus können wir was schließen, nämlich dass Gideon und sein Vater sehr wohl von Gott wussten und von seinem Werk. Aber dieser Erlöser, der war ihnen fremd geworden. Götzendienst hatte sich eingeschlichen und der Vater, der hat zwar noch sozusagen diese alten Geschichten weitererzählt von Gott, hat aber gleichzeitig diesen Götzenaltar, ja, vielleicht bei sich auf dem Grundstück oder in seiner Stadt stehen. Und wir würden das heute nennen Synkretismus, eine Vermischung von Glaubenssystemen. Und das ist auch heute überall verbreitet. Viele wissen vielleicht noch so dunkel um Gott und um Jesus Christus, aber sie lassen sich dann von vielen anderen Dingen beeinflussen und handeln widersprüchlich. Anderes aus anderen Weltanschauungen schleicht sich ein und das auch bei Christen. Vielleicht sind es Einflüsse aus anderen Religionen, wie Yoga aus dem Hinduismus oder Feng Shui aus dem Daoismus oder Einflüsse von der Esoterik. Aber vielleicht integrieren wir auch lieber Elemente von einem modernen Götzendienst in unser Leben, wie die Jagd nach Erfolg, Geld, Unterhaltung oder Beliebtheit. Und dahinter steckt eine Art materialistisches Weltbild, das nur sieht, was vor Augen ist, ein atheistisches Weltbild im Grunde genommen. Und wir nennen uns dann vielleicht sogar Christen, aber wir leben nicht konsequent. Und das hat Folgen für uns selbst, für unsere Gottesbeziehung, aber auch für die von unseren Kindern oder für die Leute, denen wir sonst ein Vorbild sind oder sein sollten. Und so war das also auch bei Gideon und seinem Vater. Eine Vermischung von wahr und unwahr, von richtig und falsch. Aber dann erlebt der Gideon eine Erneuerung von seinem Glauben, von der wir eben die letzte Woche schon gehört haben. Und was macht er jetzt, nachdem er sozusagen einen kräftigen Schluck aus diesen alten Quellen des wahren Glaubens genommen hat? Er geht diesen Weg weiter, auf dem er den ersten inneren Schritt getan hat. Gott zeigt ihm die nächsten Schritte und Gideon, der folgt nach. Und er lernt jetzt, dass es nicht reicht, Gott nur einen Altar zu bauen, wie er das schon in Richter 6, Vers 24 gemacht hatte. Das wäre nur die halbe Miete, sondern anderer Altar muss auch weg. Und man braucht diese beiden Aspekte. Nicht nur muss das Falsche weg, sondern Richtiges sollte dann auch an die Stelle treten. Es ehrt Gott nicht, wenn man einfach nur das Falsche lässt, aber dann nicht das Richtige auch macht. Und das ist wesentlich. Ein Abwenden von dem Götzendienst und ein Hinwenden zu Gott, beides gehört zusammen. Ich kann nicht sagen, also okay, ich höre jetzt irgendwie auf, keine Ahnung, eben Yoga zu machen, um irgendwie besser zu werden. Oder ja, lass es bleiben und such mir dann halt in dieser Lücke irgendein neues Hobby. Das wäre ein bloßes Abwenden ohne ein Hinwenden. Die entstandene Leerstelle wird dann nicht neu gefüllt. Und genauso falsch wäre es zu sagen, okay, ich gehe jetzt wieder regelmäßiger in den Gottesdienst, ich lese die Bibel, ich bete auch und so, aber ich lasse die anderen Dinge alle, wie sie sind. Das wäre ein Hinwenden ohne ein Abwenden. So ehren wir Gott nicht und so macht es Gideon hier auch nicht. Sondern er beseitigt diesen Baalsaltar und er baut einen anderen Altar für Gott und opfert jetzt dem wahren Gott, so wie der es ihm geboten hat. Und die Art und Weise von diesem Opfer, die unterstreicht es nochmal. Es hat eine starke Symbolik. Was sagt Gott, soll der Gideon tun? Er soll den Baalsaltar niederreißen und dieses Standbild umhauen und dann soll er einen Altar für Gott bauen und ihm da dann mit dem Holz von dem Standbild ein Opfer bringen. Und zwar einen bestimmten Stier, und zwar den zweiten Stier, den siebenjährigen. Warum gerade der? Eigentlich war es so, dass junge Tiere geopfert wurden. Und deswegen heißt es hier wohl den zweiten, oder man könnte auch übersetzen, den anderen. Eben nicht den ersten, der eigentlich die normale Wahl für ein Opfer gewesen wäre. Und wenn so eine Betonung drauf liegt, dann muss es eine Bedeutung haben. Gott wollte als Opfer nicht einen Jungstier, sondern den Siebenjährigen. Weil 7 Jahre, so alt war die Unterdrückung durch die Midianiter. Das Volk Israel, heißt es in Kapitel 6, Vers 1, wurde 7 Jahre lang von den Midianitern unterdrückt. Und zudem war der Stier ein zentrales Symbol von diesem Baalskult. Jetzt kann man also sagen, hier wird der Baals- und der Aschera-Kult ja zusammen mit dieser 7-jährigen Unterdrückungszeit symbolisch vernichtet, verfeuert sozusagen zur Ehre Gottes und da gibt es dann kein Zurück mehr. So viel also zu Gideons Auftrag. Und der Gideon geht dann also los und er macht seinem Namen, Gideon heißt so viel wie Hacker oder Feller, dann auch alle Ehre. Und er reißt diesen Altar und das Standbild um und bringt das Opfer dar. Und das macht er nachts, weil er ein bisschen ängstlich ist und da kann ihm auch niemand dazwischen funken. Und morgens, da ist es dann zu spät, da ist alles erledigt, als die Leute der Stadt wach werden und merken, dass dieser Altar vernichtet wurde. Und er wurde vernichtet zur Ehre Gottes. Und mit dieser Aktion, das geht ja an uns ein Stück weit ein Vorbild. Wenn wir so leben, wenn wir ernst machen mit der Abwendung von den Götzen und der Hinwendung zu Gott, dann leben wir authentisch, dann leben wir auch überzeugt und überzeugend. Wie der Gideon, der hier ganz offensichtlich mit dieser Aktion seinen Vater gewonnen hat für den wahren Glauben. Als die Leute den Gideon nämlich dann lynchen wollen am nächsten Tag, da tritt sein Vater mutig für ihn ein, vor dem er sich vorher eigentlich noch gefürchtet hatte. Und er fordert Baal heraus. Gideons Vater, der hat durch diese Tat erkannt, dass diese Götzen, Baal, Aschera, dass sie keine Gegenwehr leisten können gegen den lebendigen Gott. Der Gideon ist also diesen zweiten Schritt gegangen. Sein innerer Wandel hat sein Zuhause verändert, vom Götzendienst befreit. Nur leider waren damit jetzt nicht alle Probleme sofort passé. Die Midianiter, die waren wieder da, sind wieder wie es heißt, wie Heuschrecken sind sie gekommen, wieder eingefallen ins Land mit ihren Kamelen. Aber die Zeit der Unterdrückung, die ist eben abgelaufen mit der Zeit des Götzendienstes parallel sozusagen. Und ja, Gideon geht diese Aufgabe, die er als Retter für Israel bekommen hat, erstmal mit Enthusiasmus an, kann man sagen. Das heißt im Text, dass Gottes Geist ihn bekleidet. Boten werden ausgesandt und Truppen gesammelt, um die Midianiter zu vertreiben. Alles ist bereit. Aber dann auf einmal kommt sie wieder durch, diese Furcht bei Gideon oder der Zweifel vielleicht auch. Der Gideon, der bekommt es mit der Angst zu tun, als dann ernst wird und es zum Kampf kommen soll. Beziehungsweise wahrscheinlich nicht nur er, weil die Truppen waren ja schon versammelt. Wir müssen, können uns das also schon so vorstellen, dass es hier nicht nur Gideons Privatangelegenheit war, was jetzt nachher kommt mit diesen Fliesen. Da waren auch schon Mengenkämpfer versammelt und wir werden auch noch lesen, nächste Woche, wenn wir in der Serie hier weitermachen im Text, dass auch ein guter Teil von diesen Leuten verzagt war, dass die Angst hatten. Es betraf also nicht nur den Gideon. Und Gideon und wahrscheinlich seine Mitstreiter, die fragen sich also anscheinend in diesem Moment dann, puh, was machen wir hier eigentlich? Am Vorabend von dieser Entscheidungsschlacht ist die Sorge groß, ob das Ganze wirklich gut ausgehen wird. Ja, und so kann es uns manchmal gehen. Schwierigkeiten und Gefahren, die können unseren Gottesweg zweifeln lassen. Und wie verschafft man sich da jetzt neuen Mut, weiterzumachen? Der Gideon, der hat hier eine unkonventionelle Idee, kann man sagen. Der legt ein Vlies aus und bittet Gott um ein Zeichen. Wenn Gottes Verheißung stimmt, dann soll das Vlies nass und der Boden trocken bleiben vom Tau. Und Gott zeigt sich dann gütig und gewährt dem Gideon sogar dieses Zeichen. Und Gideon ist trotzdem noch nicht überzeugt. Deshalb geht das ganze Spiel nochmal andersrum. Ihr kennt ja den Text. Und es ist ein bekannter Text, eine bekannte Geschichte, gerade das mit diesen Fliesen, den vielleicht auch manche von euch schon mal gehört haben oder vielleicht sogar schon aufgegriffen haben für die Entscheidungsfindung. Soll ich mich mit XY treffen? Soll ich hier oder da arbeiten? Soll ich das tun oder das lassen? Fragen über Fragen und wir wünschen uns in diesen Dingen natürlich Gottes Willen zu wissen. Und da ist so ein Vlies doch keine schlechte Idee, oder? Gott, wenn ich den Job annehmen soll, dann lass doch den Arbeitgeber bis 3 Uhr anrufen. Oder wenn ich heute in den Gottesdienst gehen soll, dann soll es doch bitte noch vorher aufhören zu regnen. Und so kann man das weitermachen, ne? Wenn dann, wenn dann. So ein Vlies ist ja im übertragenen Sinn schnell mal ausgelegt, oder? Aber ist das wirklich die Praxis, die der Text hier legitimieren will? Und ich glaube, das ist nicht so, weil Gideon, der will mit dieser Aktion ja gar nicht wissen, was Gottes Wille ist. Das hatte Gott ihm ja schon längst gesagt und er führt es ja auch selbst an. In Kapitel 6, Vers 36 sagt er ja, willst du die Israeliten von den Midianitern retten, wie du gesagt hast, ne, durch meine Hand. Also wie du gesagt hast, er wusste schon, was Gottes Wille ist, was Gott gesagt hatte. Und Gideon und eventuell seine Kämpfer, die zweifeln also im Grunde nicht so sehr an Gottes Willen, sondern an Gottes Wesen. Die zweifeln, ob Gott mächtig genug bzw. treu genug ist, auch entsprechend seiner Verheißung zu handeln. Oder ob es nicht am Ende leere Versprechungen sind und die Baals-Kämpfer aus Midian am Ende diese Schlacht gewinnen werden. Darauf zielt also die Fließaktion. Und die ist gerade im Kontext von diesem Baalskult klug gewählt. Der Baal, der war nämlich ein Wettergott, ne? Das war sozusagen sein Aufgabenbereich. Und dieses Wunder mit dem Vlies, das muss also auf Gideon und seine Mitstreiter einen starken Eindruck gemacht haben. Das beweist allen, die es halt mitbekommen haben, Gott, der kann Baal sozusagen sogar auf seinem Homecourt schlagen. Das unterstreicht, Gott kann und Gott will zu seiner Verheißung stehen und niemand kann das verhindern. Gideon versucht also damit jetzt nicht Gottes Willen, sondern sein Wesen und seine Macht besser zu verstehen. Und dann macht der Gideon sich auf, der zieht los zur Schlacht. Und was dann passiert, das erfahrt ihr nächste Woche. Für heute kommen wir zum Abschluss und wir können festhalten, wir haben heute gehört, wie Gott, oder wie Gideon meine ich, diese innere Erneuerung nach außen sichtbar werden lässt. Der geht diesen eingeschlagenen Weg weiter, der macht zweite Schritte. Sind wir also innerlich erneuert, müssen unsere äußeren Taten dem entsprechen. Ist der erste Schritt getan, dann sollte der zweite folgen. Wenn da also falsche Altäre in unserem Leben sind, dann können wir die mit Gottes Hilfe niederreißen und Schluss machen mit so einer Vermischung, mit einer verschwommenen Glaubenspraxis und ernst machen mit Gott. Abwenden von den Götzen und hinwenden zu Gott, Das gehört beides zusammen. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, der lautet, dieser weitere Weg, der ist kein Selbstläufer. Aber wir müssen den auch nicht aus eigener Kraft gehen. Wenn sich also Furcht oder Zweifel einstellen wollen, dann denkt an dieses Vlies. Wir haben einen mächtigen Gott und der kann und der wird seine Versprechen halten. Und niemand kann das verhindern. Und nehmen wir das alles zusammen, dann können wir abschließend vielleicht sagen, dass wahres Christentum jetzt keine Verhaltenstherapie ist, nach dem Motto so, lass dies und mach das und dann bist du ein Christ. Sondern der Weg des Christentums, der geht von innen nach außen und zwar durch Gottes Kraft allein. Darin und nicht in unseren Taten liegen die Quellen für echte Veränderung. Lasst uns dann diesen Weg auch gemeinsam gehen. Amen.